Wer denkt sich denn so einen Weg aus? Wer wählt für sich, auch wenn er Gott ist, einen Weg, der durch Leid führt? Das sucht sich keiner aus. Ich habe mir überlegt, wie ich diese Predigt eigentlich überschreiben soll, und ich weiß es nicht. Mir fällt nur eines ein zum Thema Leiden Jesu, und das ist: Gott ist nah. Gott ist nah. In nichts kommt uns Gott näher als in meinem und seinem Leid. Gott ist nah. Kannst du, ja. Es hat mich überrascht bei der Vorbereitung dieser Predigt. Unser Thema ist ja Christus im Alten Testament, dass das Leiden Jesu, wie er unter uns gelebt und gelitten hat, wie er ans Kreuz gegangen ist, die ganze Passion, dass das Leiden Jesu so oft angekündigt ist im Alten Testament. Wenn du irgendwelche Voraussagen im Alten Testament finden willst, was Jesus tun und erleben wird, dann stößt du vor allem auf Leid. Das ist ganz tief angekündigt, hunderte von Jahren vorher, und dann erlebt Jesus genau das. Darum soll es in einem ersten Punkt gehen: Christi Leiden als Erfüllung des Alten Testamentes. Ich fange mal nicht gleich am Kreuz an, sondern einige Tage vorher. Da sind wir noch vor dem Garten Gethsemane, wo Jesus seinen Gebetskampf hat, vor der Festnahme Jesu, und da heißt es in Lukas 22, Jesus sprach: Jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Ich sage euch, an mir muss sich das Schriftwort erfüllen: Er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie: Herr, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte: Genug davon. Wer denkt sich denn einen Heilsweg aus, wenn er Gott ist, wo er selbst unter die Verbrecher gerechnet wird? Was für eine Verleugnung! Das steht schon in Jesaja 53, Vers 12, das geht hier in Erfüllung. Da heißt es: Weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Möchtest du unter die Verbrecher gerechnet werden? Dumme Frage. Da ist der Sündlose. Da ist der, der voll Liebe ist. Da ist der, der nur Gutes tut, und er wird unter die Verbrecher gerechnet. Ist euch bewusst, dass diese Schmähung Jesu mehr als aktuell ist? Wenn die letzten beiden Tage war wieder Bibelstand in der Bonner Innenstadt, und wenn da Muslime an den Bibelstand kommen, ist das eine der Schmähungen, die man Jesus gegenüber macht. Er hat doch ein Schwert gehabt, er war ein Verbrecher. Jesus kämpfte mit dem Schwert. Hört sich absurd an. Das ist schon eine sehr interessante Verdrehung, denn Mohammed soll nicht mit dem Schwert gekämpft haben, ist dann der nächste Satz. Mir vergeht manchmal das Lachen, wenn ich sowas höre. Aber das ist im Alten Testament angekündigt, und das hat sich erfüllt damals, als Jesus das hier in Lukas 22 sagt, und das geht heute weiter. Was für eine Verdrehung von Jesus. Der Unschuldige wird unter die Verbrecher gerechnet. Ich wäre froh, wenn ich hier stehen bleiben könnte. Seid ihr auch schon, weil ihr Christen seid, unter die Verbrecher gerechnet worden? Es begegnet uns nicht so bewusst. In der Öffentlichkeit ist das teilweise schon so. Ich habe hier in Bonn im Haus der Kirche eine Veranstaltung besucht, vor wahrscheinlich 2 Jahren müsste es gewesen sein. Und da habe ich erfahren, dass die bösen Evangelikalen ja gar nicht anders sind als die islamistischen Fundamentalisten. War dann überrascht, dass ich auch zu denen gehöre. Solche Schmähungen kommen immer mehr. Ich habe gerade einen autobiografischen Roman gelesen. Es ist weniger ein Roman, es ist mehr eine Autobiografie einer jungen Frau aus der ehemaligen DDR, die dann mit einer Freikirche in Berührung kam, im Westen, Hamburg, und die mitten in dieser Gemeinde mitgelebt hat. Und ja, war sie gläubig, war sie nicht, ist schwer zu sagen. Und sie schreibt in dieser Autobiografie, dass dieses zu Jesus finden und mit der Gemeinde leben eigentlich nichts anderes war, vergleichbar war, dessen, was ihre Zeitgenossen, ihre Freunde erlebt haben, die aber in die Neonazi-Szene gekommen sind. Nichts anderes war, wenn du in einer christlichen Gemeinde, wie auch unsere, lebst und da mitmachst, als wenn du so Ähnliches tust wie die NSU-Leute, wie Frau Zschäpe und ähnliche. Das ist eigenartig. Das war, glaube ich, ein Spiegel-Bestseller, den ich da gerade gelesen habe. Warum? Jesus sagt, es wird euch genauso gehen wie mir. Warum sollte es euch anders gehen als mir? Ja, unter die Verbrecher gerechnet. Leiden. Ein zweiter Punkt. Johannes 13, 21, nach diesen Worten, wir sind hier bei der Fußwaschung Jesu. Nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Und er präzisiert dann, einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Psalm 41, Vers 10 erfüllt sich hier. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat gegen mich geprahlt. Es tut weh, wenn du von einem Fremden verraten wirst. Es tut weh, wenn du aus der Familie verraten wirst. Es tut weh, wenn du von jemandem verraten wirst, der ausgerechnet dir ganz, ganz nahe steht. Was für ein Leid hat Jesus hier auf sich genommen? Und wie tief durchlebt Jesus hier das, was vielleicht der ein oder andere von uns auch schon erleben musste? Wenn es jemand tut, dem ich das sowieso schon zugetraut hätte, aber wenn es einer ist, der ganz nah bei mir ist, der Verrat des Judas, der ihn dann auch ausgerechnet noch mit einem Kuss verrät. Nächster Punkt ist überschrieben, bespuckt und gequält. Bespuckt und gequält. Matthäus 27, ab Vers 28. Die Soldaten zogen Jesus aus und legten ihn einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, dann setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen, Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Wie sehr wird Jesus gequält? Es heißt in Jesaja 50, Vers 6, Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Ist jemand von euch schon mal ins Gesicht gespuckt worden? Ich kenne das nicht. Schläge, ja. Aber so ein Verhöhnen auch, das hier ist, ein Purpurmantel umgelegt für den König aller Könige, aber um ihn zu schmähen, dem eine Krone gebührt, eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, das ist schon satanisch. Markus 15, dann kreuzigten sie ihn, sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. Es hieß vorhin in Psalm 22, Vers 19, sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Da ist die Ankündigung, aber da ist auch ein tiefes Entwürdigen dessen, der sowieso entwürdigt wird, wenn er am Kreuz hängt. Die Römer haben das ganz bewusst am Stadttor gemacht. Auch das lesen wir im Neuen Testament. Wenn man dann aus dem Tor rauskam, in der Nähe des Weges, da wo die Menschen vorüberkamen, da hängt jemand am Kreuz und alle sehen es. Schande für ihn, Schande für seine Gemeinde, für seine Familie. Und dann wird er auch noch entkleidet. Dann hängst du da nackt, bloß. Wie fühlst du dich als Jude, wenn du nackt bist? Das geht überhaupt nicht. Das ist das, was Gott selbst ankündigt, hier in Psalm 22. Matthäus 27. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, er ist Gottes Sohn. Auch das in Psalm 22. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn. Der soll ihn befreien. Der reiße ihn heraus, wenn er Gefallen an ihm hat. Da hängt Jesus am Kreuz und man sagt ihm, ja, anderen konntest du helfen, dir selber nicht. Und Gott würde dir helfen, wenn er Gefallen an dir hätte. Gott hat dich verlassen. Gott hat dich verstoßen. Du bist gar nicht so gläubig, wie du eigentlich vorgibst. Da kämpft Jesus am Kreuz um sein Leben. Am Kreuz hängen ist Todeskampf. Und dann sagt man noch, mit dir stimmt etwas nicht. Auch das im Alten Testament schon angekündigt. Und es geht noch weiter, Matthäus 27, 46. Um die 9. Stunde, also 15 Uhr, rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat eben die Textlesung in Psalm 22 angefangen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Manchmal ist im Leid die scheinbare Gottesferne und das scheinbare mich nicht hören, Gottes. Das Schlimmste. Da fühle ich mich so völlig allein gelassen von Gott. Gott hat mich verlassen. Und eben haben sie doch noch gesagt, du bist doch gar nicht bei Gott wohlgefällig. Und bei Jesus war es noch wesentlich mehr. Er war von Gott verlassen. Warum? Weil Gott die Sünde der ganzen Welt auf diesen Jesus am Kreuz gelegt hat. Und wenn die Sünde der Welt auf Jesus liegt, dann geht Gott. Es hieß vorhin in einem der Lieder, dass das Lamm vom Thron weggeht. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich kannte das Lied nicht. Vom Thron weggeht, ja, das ist eine tiefe Symbolik. Wenn da das Lamm ist, das Opferlamm, seine Spuren führen weg von Gottes Thron. Vom geliebten Herzen seines Vaters geht der Sohn. Ja, wenn die Sünde auf Jesus liegt, dann ist Gott Vater fern. Unfassbar. Aber was für ein tiefes Leid. Ein letzter Punkt hierzu, Matthäus 27, 48. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Es heißt in Psalm 69, für den Durst reichten sie mir Essig. Wenn jemand am Kreuz hängt, dann ist er ja festgenagelt, eine Hand, zwei. Und dann fällt mir, obwohl ich ja gar nicht hänge, das Atmen schwerer und das Sprechen schwerer. Um atmen zu können, muss ich mich hochziehen. Ein Gekreuzigter, der da hängt, der kämpft gegen das Ersticken unter anderem. Und wenn du immer nach Luft schnappst, dann kriegst du mehr und mehr Durst. Selbst so eine fürchterliche Kleinigkeit ist hier angekündigt in Psalm 69. All das hat Jesus erlitten wegen uns. Was nimmt der Sohn Gottes auf sich? Wie tief steigt er in menschliches Leiden hinein? In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche. Also wir haben einen Hohepriester, der mitfühlen kann mit unserer Schwäche. Was hier für Schwäche steht, möchte ich auf Leid übertragen. Du bist nie allein und vergessen im Leid, weil da einer ist, der Ähnliches und Schlimmeres auch durchlitten hat. Jesus kann ganz, ganz tief mitfühlen, was körperlich vor sich geht, was in der Seele vor sich geht. Aber wir haben gemerkt, das betrifft sogar die Gottesbeziehung, was Jesus hier erleidet. Deine Gottesbeziehung ist gar nicht in Ordnung. Ich fürchte, auch das erleben wir immer wieder, dass alles in Frage gestellt wird im Leid. All das hat Jesus durchlitten und deshalb ist er uns auch in schwierigen Zeiten so, so nah. Manchmal fühle ich mich in schweren Zeiten völlig verlassen von Menschen. Meine liebe Frau ist heute nicht da, aber sie weiß das. Ich fühle mich auch verlassen von meiner Frau und verkannt. Und ja, ihr könnt selber weitermachen. Ihr kennt das sicherlich auch. Ich bin so froh, dass es bei Menschen ein Gefühl sein mag. Aber Jesus ist nah im Leben, auch im Leid. Ein zweiter Hauptpunkt. Ich habe euch jetzt lauter Stellen aus dem Neuen Testament gemacht, wo sich im Leiden Jesu alttestamentliche Stellen erfüllen. Der zweite Punkt ist, das Leiden Jesu war angekündigt. Angekündigt. Er kannte das. Aber er weicht dem nicht aus. Er weicht dem nicht aus. Da ist diese Botschaft des Alten Testaments, der Messias wird leiden. Also nicht nur ein Mensch wird leiden, sondern der Retter wird leiden. Den Gott sendet. Der Mensch wird. Der euch retten wird. Der wird leiden. Eine unvorstellbare Botschaft. Paulus sagt in Apostelgeschichte 26, das ist eine Verteidigungsrede. Ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag, so stehe ich als Zeuge für Groß und Klein und sage nichts anderes als das, was nach dem Wort der Propheten und des Mose geschehen soll. Also was im Alten Testament steht, dass der Christus leiden müsse und dass er als erster von den Toten auferstanden, dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden werde. Botschaft des Alten Testaments, Leiden und Licht. Jesus selber sagt in Lukas 24, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag auferstehen. So steht es in der Schrift, so steht es im Alten Testament. Petrus in Apostelgeschichte 13, Gott hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hat, dass sein Messias leiden werde. Das ist die Botschaft des Alten Testamentes. Jetzt bist du der Messias. Ich bin froh, dass ich es nicht bin. Und du weißt, dass das kommt. Und du weißt, dass dieser Weg notwendig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte davonlaufen an der Stelle. Jesus ist sich dessen ganz bewusst. Markus 9 vom Menschensohn, also von ihm, steht in der Schrift, er werde viel leiden müssen und verachtet werden. Jesus macht drei Leidensankündigungen. Jetzt geht's hinauf nach Jerusalem. Sie werden den Menschensohn ausliefern in die Hände der Menschen. Er wird verurteilt werden. Er wird sterben. Wie reagiert der Petrus? Wie reagiert der Petrus? Auf gar keinen Fall, Herr. Mach das nicht. Mach das nicht. Das ist die normale menschliche Reaktion, wenn Leiden ist. Man kann doch nicht bewusst diesen Weg gehen, wenn das angekündigt ist. Da kommt Leiden. Und das noch du, Herr, als Messias. Das geht doch nicht. Hier heißt es, das darf nicht mit dir geschehen. Das ist eine erste Lektion, die ich heute Morgen aufzeigen möchte. Leiden, das in der Bibel angekündigt ist, das muss man auch annehmen. Annehmen. Nicht, da kommt Leiden und ich beschäftige mich oder ich bin im Leiden. Und jetzt ist nichts anderes dran, als diesem Leiden zu entkommen. Nichts anderes. Natürlich wird man alles tun, um Leiden zu vermeiden und um Leiden zu lindern. Das ist völlig klar. Natürlich werde ich nicht Leiden suchen, aber es gibt so viele Ankündigungen im Neuen Testament für Christen, dass Leiden auch dazugehört. Es ist uns kein sorgloses, leidloses, glückliches, einfaches Christsein versprochen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Vielleicht wurdet ihr damit sogar geködert. Ich sage es mal so ganz bewusst hart. Und vielleicht haben auch wohlmeinende Mitchristen gesagt, Leid muss weg. Denn Jesus nimmt es weg. Aber das ist nicht das, was im Neuen Testament, was in der Bibel verheißen ist. Die Verheißung haben wir nicht. Zum Beispiel Krankheit. Was ist, wenn du krank wirst? Ich werde alles tun, damit Krankheit weggeht. Ich werde zum Arzt gehen, hoffentlich die besten Ärzte mir leisten können. Ich werde die Ältesten rufen, dass sie mit mir beten. Ich werde mich bemühen, dass die Krankheit weggeht, ganz klar. Aber habe ich die Verheißung, dass Jesus jede Krankheit wegnimmt? Manchmal hört man, am wichtigsten ist gesund. Ich kann euch versichern, manche von euch wissen, dass ich gerade nicht gesund bin. Ich würde mir sehr wünschen, gesund zu werden, ja. Aber ist das das Wichtigste? Habe ich die Verheißung, dass ich gesund werde? Ja, Jesus kann heilen, wunderbar. Und bei mir ist es so, er muss heilen, menschlich gesehen, sonst wird das nichts. Ja, aber was ist, wenn es sein Wille ist, mich nicht gesund zu machen, sondern wenn es sein Wille ist, dass ich diese Zeit mit ihm durchlebe? Was ist, wenn er mir in diesem Leid ganz besonders nahe sein will? Was ist, wenn er mit diesem Leid mich prägen möchte? Was ist, wenn ich ihn in diesem Leid ganz neu erfahren soll? In all seiner Liebe, in all seiner Majestät, in all seiner Herrlichkeit. Was ist, wenn ich dem ausweiche, indem ich mich nur noch darum schere, ich muss gesund werden? Da werde ich sehr, sehr, sehr viel Segen verlieren. Krankheit. Ich habe hier noch stehen den Punkt Verfolgung. Verfolgung. Verfolgung gibt es im Großen. In unserem Land bisher nicht im Großen, es gibt es im Kleinen, auch hier in Deutschland. Was macht Jesus bei Verfolgung? Wir lesen in den Evangelien, dass er eine Zeit lang ausweicht. Dann geht er eben in ein anderes Land, in ein anderes Gebiet. Und der Herrscher, der ihm gerade an den Kragen will, der darf das zu dieser Zeit noch nicht. Ähnlich bei den Aposteln in der Apostelgeschichte. Da kommt diese Steinigung des Stephanus, Apostelgeschichte 7. Und es heißt am Anfang von Apostelgeschichte 8, alle verlassen Jerusalem, aber die Apostel bleiben. Da war der Zeitpunkt zu bleiben und auch Verfolgung weiter zu erleiden. Johannes und Petrus waren ja schon verschiedentlich inhaftiert. Und was alles so ist. Aber dann kommt der Zeitpunkt in Apostelgeschichte 12, wo Petrus wieder inhaftiert ist und wo er durch einen Engel befreit wird aus dem Gefängnis und wo es dann danach heißt, dann verließ er sie und ging an einen anderen Ort. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, raus aus Jerusalem. Ja, und irgendwo anders segensvoll weiterwirken. Was ist dran? Wann muss ich in der Verfolgung ausharren? Und wann soll ich der ausweichen? Das sagt sich so leicht, wenn ich hier in unserem sicheren Gemeindehaus stehe und keiner mir was Böses will. Also ich gehe mal davon aus, dass heute Morgen niemand unter euch ist, der mir was Böses will. Sagt sich doch so leicht. In gut einer Woche geht's wieder in die Türkei. Und auch das sagt es für mich so leicht. Was kann mir groß in der Türkei passieren? Abschiebehaft, mehr ist nicht drohend in der Türkei. Aber was ist mit den Geschwistern dort, die aus dem Islam kommen? Ich höre in der Türkei von den Geschwistern, ich habe das bisher noch nie gehört von den Geschwistern in der Türkei, warum nimmt Gott das nicht weg? Ich staune, wie sie mit dieser Verfolgung leben, mit diesem Druck leben. Aber es wird nicht die Frage gestellt, warum nimmt Gott das nicht weg? Es wird aber eine andere Frage in der Türkei gestellt bei den Christen. Warum tut Gott so wenig bei uns? Warum kommen so wenige zum Glauben? Und dann begegne ich Flüchtlinge aus dem Iran, auch in der Türkei. Also schon seit Jahren sind Flüchtlinge aus dem Iran in der Türkei. Und die kommen aus einer anderen Welt. Aus einer Welt mit sehr, sehr viel Verfolgung. Und wenn du noch ein wenig weiter östlich gehst, wird es noch unangenehmer. Und doch, ich staune immer wieder, wenn Menschen in diesen Ländern Jesus verkündigen, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich verstehe nicht, warum sie nicht davonlaufen, außer, dass Jesus es uns vorgemacht hat. Jesus sagt, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul nennt, dann erst recht seine Hausgenossen. Beelzebul, der Oberste der Dämonen. So hat man Jesus genannt. Wie sollte es uns anders gehen? Paulus schreibt in 2. Korinther 1, da geht es um Trost. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Und werden wir getröstet, so geschieht auch das zu eurem Trost. Der Trost wird wirksam, wenn ihr geduldig die gleichen Leiden ertragt, die auch wir ertragen. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich. Wir sind sicher, dass ihr mit uns nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Ich mag den Anfang vom 2. Korintherbrief sehr. Das fängt in Vers 3 an, der Gott allen Trostes. Und dann kommt Leid und im Leid Trost. Das ist das, was angekündigt ist. Es ist uns nicht nur Leid angekündigt, was wäre das für eine furchtbare Botschaft, sondern es ist Leid und Trost. Es ist Gottes Gegenwart in deinem und meinem Leben angekündigt. Eine zweite Lektion, Gehorsam lernen. Gehorsam lernen. Das ist eine Stelle, an der habe ich immer wieder zu knabbern über die Jahrzehnte. Hebräer 5, Vers 8, da geht es um Jesus, obwohl er der Sohn war, der Sohn Gottes, hat er durch Leid was gelernt? Gehorsam gelernt. Das kann doch nicht sein. Der Sohn Gottes muss doch nicht gehorsam lernen. Der ist doch von Natur aus gehorsam, oder? Jesus ist so tief Mensch geworden, so sehr wie wir, dass er gehorsam lernen muss. Und das geht durch Leid. Das geht durch Leid. Viele von uns kennen den Gebetskampf von Jesus in Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Da heißt es in Lukas 22, ab Vers 41, Jesus entfernte sich von den Jüngern, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann geh dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Was für eine Anfechtung. Was liegt da Schweres auf Jesus, dass sogar der Schweiß wie Blut zur Erde tropft? Wie tief muss es gewesen sein, als er betet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch vor mir. Da ist der heilige Wille Gottes, den Jesus so gut kennt. Da ist dieses Zutrauen von Jesus, wenn du willst, Vater, Du kannst das nehmen. Du kannst das wegnehmen. Das ist für dich gar kein Problem. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Ich finde das einen ganz einfachen Satz, wenn es mir gut geht. Ich finde das einen ganz einfachen Satz, wenn Gott gerade viel in meinem Leben und in eurem Leben tut und man das erlebt. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Und ich finde das so einen schwierigen Satz, wenn es nicht so läuft. Wenn ich krank bin, wenn ich leide, wenn es völlig verquer läuft, wenn ich arbeitslos werde und. Man könnte so viel aufzählen und dann zu sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist die Lektion, die hier zu lernen ist, gehorsam lernen. Ich ertappe mich dabei, dass ich mir wünsche, ich drücke einmal auf den Schalter, da ist der Leitschalter und dann ist Leit höchstens kurz an, ob besser nicht so arg. Und dann drücke ich wieder auf den Schalter und dann ist der Segen da. Eine dritte Lektion, und damit schließe ich, die habe ich überschrieben, dem Teufel widerstehen im Leid. Dem Teufel widerstehen im Leid. Es heißt im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel, und ich empfehle euch sehr den ganzen 1. Petrusbrief, gerade wenn ihr im Leid steht oder wenn ihr in der Verfolgung steht, der 1. Petrusbrief zu diesem Thema. 1. Petrus 5, 8 bis 9, 8 und 9. Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wisst, dass eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Da ist man mitten im Leid offenbar, in der Verfolgung und was damals alles war. Und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Sprich, in dieser schwierigen Situation möchte der Teufel sie von Gott wegbringen. Hatten wir das heute nicht schon mal? Da hängt Jesus am Kreuz und fühlt sich von Gott verlassen und ist von Gott verlassen. Und dann kommen noch die anderen und sagen, du bist gar nicht Gott wohlgefällig. Ich kenne solche Gedanken, wenn es mir so schwer fällt, mich in den Willen Gottes zu fügen. Bin ich eigentlich richtig? Glaube ich richtig? Vertraue ich richtig? Ich. Das ist ein Versuch des Teufels, einem zu verschlingen, einem von Gott wegzubringen. Und dann wird das Leid erst richtig schwer. Hier steht, leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens, steht hier in 1. Petrus 5. Vertraue auf Jesus. Ist Jesus vertrauenswürdig? Liebt Gott mich wirklich? Für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in meiner Bibel steht es anders. In deiner Bibel steht es anders, als dieser Satan, der mich verschlingen möchte, behauptet. Liebt Gott dich wirklich? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn für uns hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Du bist von Gottes Liebe getrennt. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Paulus schreibt in Römer 8, ich bin mir ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Christi. Punkt und Ausführungszeichen. Alles andere ist eine Lüge. In meiner Bibel steht es anders, aber manches Mal verliere ich das aus dem Blick. Ich brauche euch. Wir brauchen einander, die uns das auch zusprechen. Was gibt es trösterlichere Worte als das, was uns Gott zuspricht? Dadurch können wir dem Teufel widerstehen, auch im Leid. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Der Gott aller Gnade aber, geht es hier in 1. Petrus weiter, der Gott aller Gnade, der euch in der Gemeinschaft mit Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch bitten, dass wir miteinander aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben.